Und wir haben natürlich auch viele Fehler gemacht. Also wir sind chaotisch gewachsen, ohne feste Strukturen. Der Grafikdesigner hat auch die Finanzbuchhaltung übernommen. Das ist übrigens eine Empfehlung, die ich heute nicht mehr so abgeben würde.
Herzlich willkommen bei der neuen Folge von Dann sehen wir uns in Bielefeld. Mein Name ist Jan-Philipp Platenius und ich bin heute zu Gast bei Quality Traffic, genauer gesagt bei Gründer und Geschäftsführer Thorsten Piening. Ja, Thorsten, sag mal ein paar Sätze zu dir, würde ich sagen.
Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Hat mich sehr gefreut, der Podcast ist mir halt vorher schon aufgefallen. Und sehr wir kennen uns ja auch schon ein paar Jahre halt.
Ja.
Da habe ich mich sehr gefreut, dass du auf mich zugekommen bist.
Wir haben uns kennengelernt bei einem Essen übrigens.
Ja, ich muss mal aufpassen, weil das kommt bei mir halt relativ häufig vor, wenn ich halt sage, irgendwie neue Gesellschafterstrukturen oder Startups und sowas. Und das passiert bei mir meistens beim Schnitzel und beim Wein. Okay. Im Regelfall halt auch in der örtlichen Gastronomie. Da kann man schnell den falschen Eindruck gewinnen, aber man kann es auch beim Mittagessen, beim Glas Wasser und beim Schnitzel, wenn auch das geht.
Okay, was machst du sonst, wenn du nicht Leute beim Essen kennenlernst?
Ja, ich bin halt im Online-Marketing unterwegs. Bin mittlerweile seit fast 20 Jahren selbstständig, also wenn man die kleinen Selbstständigkeiten davor immer nicht mitzählt, und komme gebürtig aus dem Online-Marketing. Also ich habe ganz früher mal aus dem klassischen Beruf gelernt, Industriekaufmann, höhere Handschule und was man halt so macht, wenn man nicht weiß, wo man beruflich halt irgendwie später landen möchte. Und Hobby war halt eigentlich schon immer Computer gewesen und Internet, das war so meine große Leidenschaft. Und habe halt 2001 die Möglichkeit gehabt, mich bei so einer kleinen Agentur hier in Herford zu beteiligen. Das hört sich, also 2001 war jetzt nicht diese Startup-Zeit, das war mehr so diese große Dotcom-Zeit, also die große Blubberblase ist geplatzt. Und ich musste dann klassisch zur Volksbank halt hingehen und sagen, ich brauche jetzt ein Darlehen, ich möchte mich in einer kleinen Agentur einkaufen. War auch nicht ganz so einfach. Und bin dann halt Mitgesellschafter geworden. Wir waren halt insgesamt zu 3 Personen halt unterwegs als Geschäftsführer, ein Umschüler und ein Auszubilder, so ein bisschen Overhead, und haben halt damals so Webseiten gebaut und ich sag mal Newsletter-Skripte oder Shop-Skripte verkauft. Und die Kollegen fingen halt an und haben gesagt, jetzt Mensch, Thorsten, bist jetzt da, prima, nimm mal einen Telefonhörer in die Hand und fang mal das Verkaufen an. Wir wollen halt alle irgendwann mal später den großen Maybach bestellen. Das war so unser großes Ziel. Und ich habe das ehrlich gesagt, hat es halt überhaupt keinen Bock gemacht. Also wenn man Leute halt anruft und denen etwas verkaufen möchte, von dem sie selbst nicht wissen, ob sie es benötigen, ist das halt echt ein hartes Brot. Und ich habe das Glück gehabt eigentlich, dass Google relativ früh gestartet ist. Das war so 2001, 2002, kam halt auch die Werbeform Google Ads nach Deutschland. Und wir sind halt einfach angefangen, haben gesagt, wir können auch mal Werbung schalten für unsere eigene Homepage. Das haben wir halt auch gemacht. Haben dadurch auch viele Besucher bekommen und haben dann gemerkt, ja, die machen ja nicht das, was wir eigentlich von denen wollen halt. Also die kaufen jetzt nicht spontan irgendwie unsere Softwareprodukte und unser Webdesign. Und haben dann, da gibt's den Artikel, der ist auch nach wie vor noch auf, online bei E10, das Geheimnis hoher Konversionsraten. Das war ein Artikel von Ralf Wilson von 2002. Und da ging es darum, wie muss eine Landingpage konzeptioniert sein? Also Suggestivfragen, Call to Action und das, was man heute eigentlich so als Standard kennt, sind halt auch dann mit Landingpages in die Bütt gegangen und haben damit eigentlich ganz große Erfolge erzielt. Also wir haben sehr, sehr viele Anfragen generiert und wenn Anfragen reinkommen, die zu bearbeiten und denen etwas zu verkaufen, das macht halt durchaus mehr Spaß. Genau, und dann haben wir halt viele Kunden gewonnen, die wir Software verkauft haben. Also mein spannendstes Erlebnis war immer noch Porsche, die nachgefragt haben.
Krass.
Da dachte ich, das wäre so eine Fake-Anfrage gewesen. Ja. Die sitzen halt, ich glaube, die Telefonnummer ist auch 0711911 und dann die 0 für die Zentrale, eine Telefonnummer, die ich nicht vergessen habe. Und ich glaube auch Porsche Straße und hin und her. Dann dachte ich auch, ja, das ist eine Fake-Anfrage. Habe ich aber direkt angerufen und habe denen auch vorgeschlagen, dass wir ein Kompensationsgeschäft machen können. Also ich kriege 100-mal unsere Newsletter-Software und ich kriege halt einen Wagen aus Zuffenhausen. Haben die leider nicht drauf eingeschlagen. Das war ein bisschen traurig, weil sie brauchten die Software halt auch tatsächlich nur einmal. Und haben aber auch, wie gesagt, viele Kunden gewonnen. Das hat extrem gut funktioniert. Dann haben wir halt eben aus der Not eine Tugend gemacht. Wir mussten halt auch schauen, wie kriegen wir denn eigentlich weitere Kunden halt, ne? Und wie funktioniert das Ganze halt auch besser? Und haben das Marketing ausgeweitet und haben irgendwann auch mal gesagt, Mensch, wenn wir doch selber Marketing machen, wir können jetzt ja auch mal Kunden anbieten. Das ist eine ganz verrückte Sache. Und daraus ist dann eigentlich diese Sparte klickfreundlich entstanden, diese Online-Marketing, später auch Online-Marketing-Agentur. Genau, und haben das halt einfach gerne gemacht und leidenschaftlich gemacht, sind halt gewachsen und waren irgendwann in der Agentur auch 40 Mitarbeiter. Okay. Also sind schon ordentlich gewachsen. Da wundert man sich auch, wenn man ins Büro kommt und kennt dann doch nicht alle Kollegen auf Anhieb und denkt sich, da ist doch wieder ein neues Gesicht, was macht die Person dort? Und wenn es dann eben nicht die Putzfrau ist oder die Putzkraft, die da unterwegs ist, sondern vielleicht ein neuer Mitarbeiter, dann muss man ja auch darauf einstellen, was macht er da gerade. Und wir haben natürlich auch viele Fehler gemacht. Also wir sind chaotisch gewachsen, ohne feste Strukturen. Der Grafikdesigner hat auch die Finanzbuchhaltung übernommen. Das ist übrigens eine Empfehlung, die ich heute nicht mehr so abgeben würde. Genau, und jeder hat halt unterschiedliche Zuständigkeitsbereiche gehabt. Wir hatten damals, ich sag mal, ich will jetzt nicht sagen das Glück, aber es hat sich halt so ergeben, dass der Dirk Ströer, der ist auch relativ bekannt für Außenwerbung in Deutschland, der hatte oder hat noch die Media Ventures, die Beteiligungsgesellschaft von Udo Müller und Dirk Ströer. Und der hatte da sehr, sehr viele Startups mit untergebracht. Also neu.de, diese Dating-Plattform, weg.de aus dem Reisebereich sicherlich noch bekannt, pkw.de, mp3.de, also viele unterschiedliche Portale, damals auch noch Orange Media, was mittlerweile auch Ströer Interactive ist, also auch im Display-Bereich sehr, sehr stark aufgestellt. Und der hatte eine relativ schroffe Vorgehensweise. Also er hat damals gesagt, Mensch, das Online-Marketing, das finde ich spannend, ich hätte das auch gerne. Und dann haben wir auch gesagt, ja, wir können das gerne anbieten. Und er sagt, ich will nicht anbieten, ich kaufe euch einfach. Okay. Und wir haben uns dann mal zusammengesetzt und länger darüber diskutiert, eben auch ohne Schnitzel und ohne Wein. Und wir sind uns dann tatsächlich handlungseinig geworden. Das heißt, ich habe meinen Tat und mich selbst verkauft an Ströer. War halt von Ende 2000 oder von 2007 war das, bis Ende 2010 Chief Marketing Officer der Media Ventures. Also der Titel war echt schon grandios.
Nicht schlecht, den gab es damals wahrscheinlich noch gar nicht so häufig in Deutschland.
Also. Wirklich, tatsächlich nicht. Das war ja noch sehr, sehr früh in der Zeit halt. Online-Marketing war auch gefühlt noch in den Kinderschuhen so ein bisschen. Ja. Und ich habe halt meine anderen Mitgesellschafter quasi entsorgt oder mitverkauft an Bertelsmann. Also wir sind dann halt getrennte Wege gegangen, wobei wir uns auch nach wie vor noch gut verstehen. Also ich habe den das Glück, dass ich mich mit meinen ehemaligen Gesellschaftern über die Jahre hinweg auch immer noch ganz gut verstanden habe und auch noch verstehe. Genau, war da halt bis Ende 2010 unterwegs. War eine sehr lehrreiche Zeit, aber auch eine sehr anstrengende Zeit, muss man dazu sagen. Habe viel gelernt, was Startups angeht, weil Media Ventures halt auch viel in Startups investiert hat. Und von daher hat dann immer geguckt, Mensch, Thorsten, macht das irgendwie Sinn? So aus Online-Marketing-Sicht kriegen wir da wohl Umsatz drauf. Also von daher sehr, sehr viel gelernt. Ich finde auch nach wie vor das Controlling, was die hatten, noch sehr, sehr gut. Mhm. Die hatten halt mehr Tabellenblätter, glaube ich, im Excel-Sheet, als ich jemals Zeilen im Excel-Sheet hatte. Also phänomenal Cashflow-Analysen, die seinesgleichen suchten, die ich auch bis heute nicht wirklich verstanden habe. Von daher alles gut, lehrreiche Zeit. Aber ich muss dazu sagen, ich war bis Ende 2010 dann halt dort und ich will jetzt nichts gegen Köln sagen, was gegen mich verwendet werden kann. Aber wenn der Kölner Dom jetzt nicht da wäre, wäre Köln auch etwas austauschbarer. Der Rhein ist da, das ist schon mal eine ganz schöne Sache für eine Sonntagsfahrt mit einer Weißweinschorle und schönem Wetter auch immer gut. Fußballtechnisch sympathisiere ich mit dem FC Köln, obwohl ich kein Fan bin. Aber wenn es einen Fußballverein geben würde, wo ich Fan wäre, wäre es wahrscheinlich tatsächlich halt auch so ein bisschen der FC Köln. Ja. Ein bisschen. Natürlich nichts gegen Arminia, das ist natürlich Heimat-Lokal-Favorit. Gar keine Frage. Ich will mich auch nicht komplett unbeliebt machen jetzt. Und was halt auch ein Handicap war, war das Kölsch. Ne? Also das ist, man muss es faktisch festhalten, ein Bier ohne Geschmack. Und das ist halt für so einen gebürtigen Ostwestfalen halt auch nicht immer das, was man gerne machen möchte. Ja. Deswegen, wir sind halt, was ich dir gestört zu verdanken habe, ich habe über ihn meine Frau kennengelernt. Wir waren einmal eingeladen halt bei der FDP damals in Berlin, damals als der Guido Westerwelle noch gelebt hat. Und da hatten wir ein gemeinsames Abendessen, das waren so 30 Startup-Unternehmer. Und der Dirk Ströer ist halt auch mit seiner Beteiligung mit mir dann halt hingefahren. Sehr, sehr spannendes Publikum, der Gründer von StudiVZ dabei, der Ron Hillmann. Okay. Also sehr spannende, illustre Runde. Und natürlich halt, meine Frau war halt auch mit dabei, die hat damals bei der FDP gearbeitet und ja, darüber kennengelernt. Ja. Und ich habe dann irgendwann Ende 2010 gesagt, du Dirk, Work-Life-Balance, ne? Ich habe immer so die Work-Komponente, da habe ich ein Talent dazu, mich damit auszulasten. Und mir wird es nie schnell langweilig. Und das Problem war halt aber auch Familie. Das hätte ich halt auch gerne. Und ich habe meine Frau da kennengelernt, habe gesagt, weißt du was, ich muss da jetzt nochmal komplett ein Reset machen. Habe meine Anteile dann halt auch verkauft an der Klickfreundlich GmbH und bin 2011 tatsächlich in Bielefeld gestartet mit der Prämisse halt, Familie und Firma zu gründen. Die Familie hat aktuell vier, also nicht vier Personen, nicht vier Mitarbeiter, also glücklich verheiratet, zwei Kinder. Okay. Und ja, die Firma ist ein bisschen größer geworden. Wir hatten eigentlich den Anspruch, dass wir gesagt haben, wir möchten nicht über 10 Mitarbeiter wachsen. Ja. Das war uns eigentlich wichtig, weil wir gesagt haben, ich möchte gern operatives Geschäft machen, möchte nah am Kunden sein. Und das macht mir halt auch Spaß, also mit Kunden unterwegs zu sein, die zu beraten, zu gucken, was sind deren Zielsetzungen, wo können wir die unterstützen. Und wir hatten auf einmal irgendwie diesen Punkt, dass wir 2011, jetzt nicht 2011, das war später, ich glaube 2013, 14 um den Dreh oder sowas, hatten wir irgendwann 11 Mitarbeiter. Und dann hat der Kollege auch gefragt, Mensch, was machen wir jetzt eigentlich? Jetzt sind wir 11, ein entlassen und reduzieren oder doch weiter wachsen. Und dann haben wir gesagt, Mensch, wir haben in der Vergangenheit eigentlich so viel falsch gemacht im positiven Sinne.
Ja.
Also unstrukturiertes Wachstum, schlechte Kommunikationsprozesse mit dem Kunden oder unzureichende Kommunikationsprozesse, jämmerliche Vertragsstrukturen, wie das auch teilweise in vielen Startups halt auch üblich ist, dass man halt an die wesentlichen Dinge halt zu wenig denkt. Und wir haben gesagt, Mensch, wir haben jetzt gute Vertragsstrukturen, wir haben feste Kommunikationsprozesse, wir haben tatsächlich zufriedene Kunden, was auch sehr schön ist. Und die Kunden bleiben im Regelfall halt auch. Also wir machen in der Summe wahrscheinlich viel richtig. Und wenn das halt weiter so wächst, dann spricht ja eigentlich erstmal nichts dagegen, weil es macht ja auch Spaß, neue Kollegen zu bekommen und das Geschäft halt wachsen zu sehen. Genau, und so sind wir halt weiter gewachsen, ne? Also mittlerweile sind wir jetzt, glaube ich, um die 40 Mitarbeiter, also bei Quality Traffic, wachsen auch weiterhin, suchen immer gute Leute und gewinnen halt auch neue Kunden mit hinzu, weil in der Region halt auch immer noch viel Bedarf ist an Online-Marketing.
Ja.
Also von daher eigentlich ganz gut zufrieden und ganz gerne in diesem Bereich unterwegs. Also
ihr habt aber auch noch einen zweiten Standort mittlerweile, oder?
Ja, wir sind in Münster unterwegs. Das ist der Tatsache geschuldet, dass ich weiß nicht, ob Aschendorf jetzt den Podcast halt auch hört, aber wir hatten 2016 nach unserer ersten OMKB den Kontakt halt auch mit der Aschendorf Unternehmensgruppe in Münster. Und deren Geschäftsmodell ist es, um das umgangssprachlich oder für Startups deutlich zu erklären, ist es halt Bäume zu töten, zu filetieren, zu tätowieren und gegen Entgelte in Haushaltung auszubringen.
Ja, und so schreibe ich das auch immer.
Ja, dieses Geschäftsmodell wurde seinerzeit gesagt, es könnte gegebenenfalls sein, dass der Zenit schon erreicht sein könnte. Also auf korrekt übersetzt würde man halt sagen, die Auflagen der Tageszeitung steigern sich jetzt aktuell nicht mehr, um auch politisch korrekt zu bleiben. Und der Grundsatz war halt seinerzeit von Aschendorf, follow the money, also wo geht das Geld denn halt hin? Und wir sind halt in sehr unterhaltsame, gute Gespräche gekommen, weil Aschendorf sitzt in Münster. Fußballtechnisch war auch die Bedingung, dass wir es halt neutral halten. wir werden kein Sponsor von Preußen Münster und auch nicht umgekehrt. Also wir halten es da, wir spielen da die Schweiz sozusagen. Und haben uns halt nett unterhalten. Und da haben die irgendwann gesagt, Mensch, wir möchten ganz gerne uns beteiligen. Und da habe ich gesagt, ja, wenn man nicht verkaufen muss, ist das eine ganz gute Konstellation eigentlich. War auch kein Investment, der von denen gekommen ist. Und die haben gesagt, wir möchten in Münster halt auch Fuß fassen mit Online-Marketing.
Ja.
Und da haben wir gesagt, ja, das kriegen wir hin. Und dann sind wir halt einfach zusammengekommen. Das heißt, seit Anfang 2017 sind wir halt eine Mehrheitsbeteiligung der Aschendorf Unternehmensgruppe. Und gehören halt zu einem Zeitungsverlag. Oder zu einem Verlag, muss man zu sagen.
Aber du bist also auch weiterhin noch relevanter Gesellschafter und ja auch noch am Start hier so, ne?
Ja, ich bin noch fleißiger Gesellschafter, arbeite auch noch operativ. Das macht mir halt eben auch Spaß nach wie vor.
Ja.
Mittlerweile sind wir jetzt im dritten Jahr unserer gesellschaftsrechtlichen Ehe. Und man muss halt auch sagen, die Zusammenarbeit ist halt auch echt sehr positiv.
Mhm.
Also von beiden Seiten aus, man geht fair und gut miteinander um und verfolgt halt auch die gleichen Ziele. Von daher macht das Spaß. Also wir sind nicht so ein Finanzinvestment, sondern wir sind halt eine strategische Beteiligung.
Ja.
Wir wollen gemeinsam weiter wachsen und von daher macht das auch Spaß.
Wie fühlt man sich denn nach so einem Teil-Exit, sage ich mal? Also es gibt ja nicht so viele Leute hier in der Gegend, die das schon gemacht haben. Und im Podcast war, glaube ich, noch gar keiner.
Ja, könnte schlechter sein, ne? Wie der Westfale sagt. Also man soll es natürlich irgendwie nicht zu groß loben halt.
Mhm.
Aber ich hatte diesen einschneidenden Moment halt auch. Meine Frau kommt aus dem klassischen Marketing, hat an der UdK in Berlin studiert, hat auch einen phänomenal guten Abschluss erzielt. Also wenn es um klassisches Marketing geht, frage ich auch zu Hause immer gerne meine Frau. Wobei ich halt auch mit harten Kritikpunkten klarkommen muss. Also sie kennt sich in dem Bereich gut aus, aber als sie nach Bielefeld gekommen ist, ist es, glaube ich, so eine Mentalität der Bielefelder Unternehmen.
Mhm.
Man stellt lieber einen BWLer ein, das mit der Werbung kommt von alleine, aber Hauptsache man kann mit Zahlen umgehen. Und sie hat sich dann nochmal umentschieden, ist bei der Deutschen Rentenversicherung, hat sie den Bachelor of Law studiert in Münster, war also auch eine Fernbeziehung, auch bei unserem Kleinkind halt in der ersten Zeit, und halt in Münster da studiert. Und irgendwann waren wir halt im Urlaub und meine Frau hat dann gesagt, Junge, nimm dir mal ein Buch mit hier, Stiftung Finanztest, Rente, was muss man als Selbstständiger so machen, um vorzusorgen? Dann habe ich tatsächlich, ich habe nicht viele Bücher gelesen, zu meiner Schande, das habe ich tatsächlich bis zum Ende gelesen. Das war halt echt ernüchternd. Es gibt angenehmere Bücher. Und da stand halt irgendwie drin, also von Riester, Rürup, ETFs und allen Variationen. Und Fazit war eigentlich, das hätte ich mir eigentlich direkt mal am Anfang geben müssen, richtige Vorsorge für Selbstständige gibt es nicht, weil der Unternehmenswert an sich ist teilweise auch immer subjektiv belastet. Also muss ja immer einen Käufer dafür geben, der bereit ist, diesen Preis zu bezahlen. Vor allen Dingen ist es auch wichtig als Selbstständiger, wie kann ich mich halt selber absichern? Ich habe selber zwei Kinder. Und da kam es mit Aschendorf eigentlich wirklich ganz recht, weil so kann man sagen, irgendwie was Rente angeht und was die Familie halt angeht und sowas, war mir immer sehr wichtig, mich da abzusichern, weil ich bin halt ein Familienmensch. Und auch was die strategische Ausrichtung von Aschendorf halt angeht und die gemeinschaftlichen Interessen sind halt gleichgelagert. Von daher war das halt intern eine Sache, wo man sagen muss, war eine richtige Entscheidung. Ja. War auch gut so. Ich meine, ich habe auch vorher Erfahrungen gesammelt halt bei Ströer, was den Exit halt angeht. Ich habe auch mal was kleines Unternehmen mal verkauft, wo es um Pflegehilfsmittel ging. Da habe ich auch mal so ein Startup gehabt, was aber auch aufgrund von Lobbypolitik halt eine echte Herausforderung war. Das habe ich an Wettbewerber verkauft. Von daher hatte ich schon mal Erfahrungswerte, wobei das halt nie so groß war im Endeffekt wie bei Quality Traffic. Und von daher kann ich da nicht meckern. Also ich bereue den Schritt nicht. Und meine Frau glaube ich auch nicht. Und meine Kinder sind jetzt nicht alt genug, um das einschätzen zu können. Aber ich glaube, die sind mit der Einschätzung oder mit dem Abschluss damals auch ganz gut zufrieden gewesen. Ja. Hoffe ich mal.
Und Quality Traffic, ihr macht ja also Online-Marketing-Agentur. Ihr macht alles im Online-Marketing oder gibt es da bestimmte Bereiche oder so oder irgendwas, was ihr nicht macht?
Ja, es gibt Sachen, die wir nicht machen. Damit kann man, glaube ich, auch ganz, ganz gerne und ganz gut anfangen. Denn als wir eingezogen sind, also die erste Fläche hatten wir in der Markgrafenstraße in Bielefeld an der Pauluskirche, und sind dann halt im Mai 2017 hier zum Boulevard gezogen. Wir hatten damals, ich glaube, 300 Quadratmeter, jetzt sind wir hier auf, ich glaube, knapp 900 Quadratmeter Fläche. Und was wir nicht machen, unsere Nachbarn haben uns damals beim Einzug mal gefragt in der Markgrafenstraße, also sie haben Webseiten gebaut und haben dann mal gefragt, Mensch, was macht ihr denn so beruflich? Und da haben wir gesagt, ja, Online-Marketing. Und dann sagt, ja, Mensch, kann man denn davon leben? Wir haben natürlich auch gesagt, mehr schlecht als recht. Wenn man es aber Revue passieren lässt, ist es so, dass es doch ganz passabel ist, was man da machen kann. Aber wir machen halt viele Sachen eben nicht. Und was wir nicht machen, sind klassische Webseiten bauen. Also wer eine Unternehmens-Homepage haben möchte, ist bei uns an der falschen Adresse tatsächlich. Wir begleiten, unterstützen und beraten halt auch Unternehmen, was die optimale Präsenz angeht. Weil so ein Internetauftritt, der muss halt auch Ziele erfüllen. Und man muss sich vor allen Dingen die Ziele auch setzen, das tun die wenigsten Unternehmen. Ich komme noch aus der Zeit, wo man früher gesagt hat, ach, wir brauchen so eine Homepage, so eine virtuelle Visitenkarte. Was muss denn alles drauf? Startseite, Impressum, AGB, Kontaktformular ist wichtig, eine Anfahrtskizze vielleicht nochmal. Ich glaube, die Zeiten sind so ein bisschen vorbei. Heute geht man halt hin und sagt halt, welche Ziele hat das Unternehmen? Und wie gesagt, wir unterstützen halt die andere Agentur, die den Relaunch macht, immer ganz gern oder die Webseite baut. Wir machen aber auch wir töten keine Bäume. Also da achten wir drauf, wir sind sehr nachhaltig unterwegs, sondern wir leben halt wirklich komplett digital. Und ich bin selber 46, das heißt, ich komme gebürtig noch aus dem Bereich des Suchmaschinenmarketings. Das war so der erste Bereich, Suchmaschinenwerbung und Suchmaschinenoptimierung. Und mittlerweile haben halt sehr, sehr viele Disziplinen. Das heißt, wir haben Facebook mit dabei, Facebook als Kanal Social Media, aber eben auch Facebook Advertising, was bei uns noch immer separat betrachtet wird. Wir haben Programmatic Advertising, wir haben Produktdatenmarketing, Amazon SEO ist bei uns mittlerweile ein eigener Kanal, eine eigene Abteilung geworden. Wir wachsen halt immer mehr. Wir haben WhatsApp, Messenger-Dienste. Das kommt in den Bereich rein. Pinterest, Instagram, TikTok zum Beispiel. Also alles Tools. Cool. Snapchat, wo wir halt auch jüngere Zielgruppen erreichen müssen. Das heißt, wir werden in der Breite dieses Instrumentariums des Online-Marketings, werden wir halt tatsächlich immer breiter. Und es geht nicht nur in die Breite, sondern auch in die Tiefe. Denn Google erzielt zum Beispiel insgesamt alle Einnahmen von Google in Relation zu Alphabet. Ist der Anteil halt bei 85% aller Einnahmen erzielt Google wirklich nur mit Werbung. Und die Werbeformen, die Möglichkeiten der Werbung, die Targetierung zum Beispiel, Zielgruppenansprache, die Bandbreite halt zum Beispiel YouTube oder Mobile, das sind halt alles Disziplinen, die halt erneut hinzukommen und das Ganze auch nochmal komplexer machen. Das heißt, wir wachsen in die Breite thematisch, aber dann auch nochmal mehr in die Tiefe. Und von daher reicht uns das, wenn wir nur in Anführungszeichen Online-Marketing machen, denn das wird schon komplex genug. Also von daher sind wir da. Wir machen eins, das ist halt Online-Marketing und das machen wir halt richtig. Das ist unsere Mentalität.
Würdest du sagen, es ist dann eine der Herausforderungen, immer gute Mitarbeiter dafür zu finden? Denn wenn das alles so breit und komplex wird und sich schnell verändert und so, ist ja nichts, was jemand vorher schon 10 Jahre gemacht hat oder so.
Ja, also wir haben aus der Not eine Tugend gemacht tatsächlich. Also wir sind auch anerkannter Ausbildungsbetrieb, da bin ich persönlich auch ein bisschen stolz drauf, bilden halt auch regelmäßig aus. Auch mit Erfolg. Also wir haben bisher, haben die Auszubildenden bei uns eigentlich immer einen guten Abschluss erzielt. Das ist uns auch persönlich wichtig. Wir bieten kein Praktikum an. Das machen wir zum Beispiel nicht. Wir brauchen keine günstigen Arbeitskräfte. Das ist nicht unsere Mentalität. Wir haben aber dahingehend aus der Not eine Tugend gemacht, indem wir gesagt haben, wir brauchen halt Leute, die Online-Marketing beherrschen. So, und die oft ja in der freien Wildbahn sozusagen bekommt man die eigentlich sehr, sehr schlecht. Mhm. Denn Online-Marketing ist halt kein klassischer Ausbildungsberuf. Es gibt die eine oder andere Weiterbildungsmöglichkeit in diesem Segment, aber eben auch nicht tief genug, damit wir als Agentur wirklich sagen, das reicht uns von der Qualität halt aus. Ja. Und wir sind halt angefangen, als wir damals 2011 uns gegründet haben, da haben wir den ersten Trainee halt eingestellt. Mhm. Haben also so ein Trainee-Programm angeboten, wo wir gesagt haben, man kann sich halt über 12 Monate halt qualifizieren im Bereich Online-Marketing. Das sah bei uns so aus, dass wir The Art of SEO, das haben wir uns damals geholt, das Buch, dem Kollegen halt auf den Tisch geschmissen haben, gesagt haben, lies erstmal durch, dann kannst du es. Also ganz rabiat und vereinfacht ausgedrückt. Hat natürlich auch so in Kundenprojekten sehr viel mitgenommen und gelernt, haben also die Mitarbeiter selber ausgebildet. Mittlerweile ist es so, dass wir wirklich ein qualifiziertes Trainee-Programm haben. Das heißt, der Mitarbeiter oder der Trainee durchläuft bei uns verschiedene Abteilungen und verschiedene Disziplinen. Das heißt, Suchmaschinenwerbung ist halt eine Teildisziplin, Programmatic ist eine Teildisziplin, halt auch SEA und SEO, also die kompletten unterschiedlichen Bereiche. Und wenn man nach 12 Monaten fertig ist, kann man wirklich sagen, okay, Online-Marketing beherrsche ich. Und unsere Intention ist es halt auch, die Mitarbeiter danach auch weiter zu beschäftigen. Das schaffen wir auch ganz gut. Also die meisten bleiben. Wobei man sagen muss, dass man auch natürlich eine gewisse Fluktuation hat. Weil wir sehen halt hier die Abwerbeversuche auch von hiesigen regionalen Unternehmen finden halt statt. Mal mit Erfolg, mal ohne Erfolg. Aber wenn die Mitarbeiter direkt aus dem Studium bei uns anfangen, Traineeship absolviert haben, dann sagen die hinterher auch, Mensch, ich will noch mal in die große, weite Welt hinaus. Ja. Das können wir nicht immer verhindern. Wir tun relativ viel. Wir haben bei uns im Unternehmen, wir haben Equal Pay, also es gibt keine Benachteiligung geschlechtsspezifisch, die stattfindet. Wir haben mehr Frauen in Führungspositionen als Männer. Wir haben Getränke, die wir frei zur Verfügung stellen. Literatur zum Beispiel, wenn jemand Mitarbeiter Bücher haben wollen, also Fachliteratur, dann stellen wir die kostenlos zur Verfügung. Wir machen Firmen-Events vom Kanufahren, Go-Kart-Fahren bis zur Skihalle Bottrop, versuchen halt darüber auch die Mitarbeiter zu binden. Wir haben halt auch so nochmal verschiedene Möglichkeiten, die wir auch nutzen sozusagen, um die Mitarbeiter halt bei uns festzuhalten. Sind auch, glaube ich, da relativ professionell. Wir haben mindestens einmal im Jahr ein Mitarbeitergespräch, wo auch das Gehalt auf der Agenda steht. Wir zahlen halt, glaube ich, auch sehr fair, was die Mitarbeiter angeht. Wir versuchen Familien zu unterstützen, wir haben Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall, wenn halt die Kinder krank sind, dann muss man auch nicht diskutieren mit dem Chef. Ich habe selber 2 Kinder. Ich habe jetzt im Juli und August diesen Jahres war ich halt nicht anwesend im Unternehmen. Habe halt im Juli halt 1 Monat Elternzeit gemacht auch noch, weil der Kleine halt jetzt gerade, habe ich jetzt zur Geburt letztes Jahr gemacht und dieses Jahr konnte ich ja noch mal 1 Monat nehmen. Das habe ich in Anspruch genommen, habe auch 4 Wochen noch mal Urlaub genommen. Das war 2 Monate wirklich nicht da. Ja. Und einfach auch so ein bisschen das vorzuleben, dass die Mitarbeiter nicht eben ein schlechtes Gewissen haben müssen, wenn das Kind jetzt krank ist oder wenn er Elternzeit nimmt. Das ist bei uns kein Handicap, sondern ich finde eigentlich Familie und Beruf müssen sich vereinen lassen. Und das versuche ich halt auch vorzuleben. Das wird auch, glaube ich, ganz gut angenommen bei uns. Genau, und ansonsten versuchen wir uns natürlich auch weiterzuentwickeln, was halt auch Büroausstattung angeht. Jetzt kommen nächstes Jahr höhenverstellbare Schreibtische nochmal mit hinzu. Achten auch bei der Sitzgarnitur irgendwie, dass wir Vulkanstühle haben, dass man wirklich ergonomisch vernünftig arbeiten kann. Jeder Mitarbeiter hat hier ein Headset und sowas. Also dass man wirklich vernünftige Arbeitsbedingungen hat. Auch Sozialraum haben wir vernünftig großen, mit lecker, also mittags, wenn man manchmal reinkommt, kriegt man schon Appetit. Also Diätprogramm ist bei uns schwierig. Da kann ich halt auch selber kochen so ein bisschen. Also von daher versuchen wir das halt schon so zu gestalten, dass sich jeder hier halt wohlfühlt. Und wir machen auch noch externe Weiterbildung. Das heißt, wir schicken die Mitarbeiter auf externe Fachkonferenzen, zur Programmaticcon zum Beispiel nach Wien oder nach Berlin zum Beispiel zu SEO Campix, also wirklich Fachkonferenzen, wo sie sich weiterbilden können. Wir holen teilweise Dozenten ins Haus, dass die hier Vorträge halten. Und Felix Beilerz war schon halt hier, Michael Jansen zum Thema Analytics. Also dass man halt wirklich, echt wirklich was lernt und sich halt auch wirklich wertgeschätzt fühlt. Also da bemühen wir uns zumindest.
Und dann konkurriert ihr deutschlandweit um neue Mitarbeiter oder hier aus der Region oder wie ist das so?
Also deutschlandweit eigentlich ja weniger, weil Berlins die Gehaltsstruktur sind relativ bescheiden und da muss man sich im Regelfall bei dem Gehalt auch, kommt man also um eine WG nicht drum herum, wenn man überhaupt Wohnraum findet, wo man dann hausen kann. Also Berlin ist, glaube ich, schon etwas spezieller und wir haben, das wird auch mal so oftmals unterschätzt, Bielefeld ist gar nicht so ein unattraktiver Standort. Wir haben ja die Uni, wir haben die FHM sozusagen, also wir haben viele Absolventen, die halt hier fertig werden, auch die Universität Paderborn ist da dabei. Ja. Das ist immer, es sind auch gern genommene Bewerber, ein bisschen Werbung jetzt noch im Podcast machen. und von daher haben wir für den Trainee-Bereich also wirklich sehr viele Bewerbungen. Also pro Tag sind so 2 bis 3 Bewerbungen, die halt eingehen. Wir haben da den Luxus, dass uns wirklich die Besten halt raussuchen können, das ist schon mal ganz gut. Und im Bereich halt Recruiting, was klassische Berufe halt angeht, arbeiten wir halt natürlich auch mit Personisch zusammen. Ja. Das heißt, nicht ganz uneigennützig, wo wir halt auch Gesellschafter sind oder ich über meine Beteiligungsgesellschaft über die Toto Ventures, wo wir halt auch Google Ads schalten, Google for Jobs unterwegs sind und Google SEO. Mhm. Das heißt, wir haben eine Auffindbarkeit darüber unserer Stellen und generieren darüber auch Bewerber. Ja. Klassische Werbeformen, um Personal zu rekrutieren, machen wir mittlerweile gar nicht mehr. Also es hat halt einfach in der Vergangenheit davon gezeugt, dass es nicht funktioniert hat. Wir haben sogar mal Print probiert. Also wir sind auch neuen nicht ausgeschlossen, auch wenn es alte Medien sind. Aber eben halt ohne Erfolg. Von daher sind wir da rein digital unterwegs.
Ja, das überrascht mich nicht. Jetzt nochmal fachlich. Wie ist das denn, angenommen, du würdest jetzt aus Spaß an der Freude irgendwie eine Firma übernehmen, hier sagen wir mal, irgendein mittelständisches Unternehmen, was jetzt im Online-Marketing noch nicht so unterwegs ist. Was würdest du dir als erstes angucken, um so das Online-Marketing zu optimieren? Kommt wahrscheinlich auf die Branche an und so, aber jetzt ein bisschen allgemeiner.
Ist tatsächlich eine sehr gute Frage, weil ich habe mich damit schon häufiger intensiv beschäftigt, weil es gibt halt relativ viele Unternehmen da draußen, die enormes Potenzial haben. Ja. Und auf der einen Seite guckt man halt so, will man das, was man macht, ein Leben lang machen in so eine Richtung? Oder sucht man halt teilweise bei Startup-Bereich, finde ich zum Beispiel extrem spannend, mich da zu engagieren, weil viele sehen halt einfach nicht das Potenzial, was sie haben. Mhm. Und das Erste, was ich mir tatsächlich angucken würde, sind die Produkte und Dienstleistungen. Das ist das erste Mal. Und dann würde ich mir halt, glaube ich, im zweiten Schritt anschauen, welche Webseite haben die? Also was tun die überhaupt, um diese Produkte und Dienstleistungen zu vermarkten? Webseite ist immer so ein Punkt und meistens kann man den relativ schnell abhaken, weil viele stellen sich halt da, beweihräuchern sich halt selbst, ohne es jetzt zu negativ zu meinen. Aber die gehen halt nicht auf die Wünsche des Kunden ein.
Ja.
Also da steht halt irgendwann die Auszeichnung Bundesverdienstkreuz am Bande und dann hat man hier noch ein ehrenamtliches Engagement und das ist oftmals in Schönheit sterben. Und was die wenigsten es halt machen, wirklich die Kunden gezielt anzusprechen, zu erreichen und wirklich auch ans Verkaufen zu denken. Und ich glaube, die Webseite ist bei vielen Unternehmen halt echt so ein Handicap nochmal. Mhm. Und man kann das auch vergleichen mit so einem Ladengeschäft halt. Ich bringe mal ganz gerne das Beispiel, damit es halt ein bisschen greifbarer wird. Das ist so der BMW-Händler und IKEA im Benchmark. Mhm. Und ich bin auch ein BMW-Fan und habe einmal hier in einem Autohaus in der Region, was diese drei Buchstaben halt auch vertreibt, bin ich halt reingekommen und habe da gewartet und gestanden und habe eigentlich gehofft, dass mich ein Vertriebler halt anspricht. Mhm. Also davon bin ich jetzt eigentlich mit so einer Erwartungshaltung bin ich da reingegangen, wenn ich da halt stehe wie so ein Tannenbaum im Wald. Und da kam irgendwann ein Vertriebler auf mich zu und ging halt geschickt an mir vorbei und sagte halt auch noch irgendwie, ich wollte nur vorbeigehen. Mhm. Und so verhalten sich eigentlich die meisten Webseiten heute. Mhm. Also okay. Die verkaufen halt nicht. Was ich natürlich gemacht habe, ist, ich habe das Geschäft verlassen, bin halt raus und habe gesagt, ganz ehrlich, brauche ich mir nicht geben. Mhm. Ich kann den BMW genauso gut irgendwo anders kaufen. Also es hängt halt nicht vom Händler halt ab. Habe ich auch gemacht, online recherchiert, klassischerweise und habe dann irgendwann in Köln den Wagen gekauft. Beim zweiten Anlauf bin ich auch wieder in Bielefeld gelandet. Das lief dann halt besser. Genau, und ich hätte immer den Wunsch, dass so eine Website halt so funktioniert wie so ein IKEA-Laden halt. Bei IKEA ist es so, also man kommt eigentlich nicht raus, ohne etwas zu kaufen. Und auch das ist nochmal wichtig, nicht jeder, jetzt ein B2B-Unternehmer wird sich sagen, halt wie vielleicht ein Böllhoff, ja, es kauft keiner Schrauben online, das ist Geschäftsanmahnung. Ja, auch das, aber das kann man auch pragmatisch so sehen. Wir haben im Online-Marketing definieren wir immer unseren Most Wanted Response. Also was ist das Ziel, was wir wirklich über einen längeren Zeitraum gerne auch erreichen möchten? Und als ich meine Frau damals kennengelernt habe bei diesem Abendessen, da hätte ich ja theoretisch hingehen können, sagen, Most Wanted Response ist bei mir, hat ein gewisses Alter. Ich glaube, ich war genauso alt wie, doch tatsächlich genauso alt wie du jetzt. Und damals war es für mich so, ich habe gesagt, ich möchte jetzt ehrlich gesagt auch mal ernsthaft im Leben ankommen, möchte eine Familie haben und dafür auch die richtige Frau. Und ich hätte natürlich auch, weil eine Frau ist sehr attraktiv, also war sie und ist sie halt auch noch. Und ich hätte natürlich auch direkt sagen können, Mensch, irgendwie möchtest du mich heiraten? Ja. Das wäre so Zielsetzung, Most Wanted Response, Familienplanung ist Heirat auch ganz konservativ geprägt, halt auch noch echt wichtig. Und Werber hätte nicht funktioniert. Mhm. Also ich habe meine Frau, glaube ich, 3-4 Monate, nachdem wir zusammen waren, gefragt, ob sie mich heiraten möchte. Das ging auch sehr schnell. Wo ich mir halt sicher war, dass es funktioniert. Mhm. Aber das, was man machen kann, ist zum Beispiel erst mal verabreden auf ein Cappuccino und sagen, Mensch, da kann jeder noch schnell wegrennen, ohne dass die beste Freundin anrufen muss oder der beste Freund, wenn es dann doch nicht passt. Und dann geht man halt vielleicht abends auch mal zusammen aus und merkt dann halt, passt das Ganze halt. Und so hat sich das eigentlich so angebahnt. Mhm. Und das, was viele Webseiten heute auch nicht tun, die sind auch wieder so Schwarz-Weiß-Mentalität. Mhm. Entweder verkaufe ich und wenn es nicht klappt, ist das doof. Aber man kann ja halt auch viele Kontaktpunkte schaffen, so Honeypots, dass man sagt, wir stellen vielleicht Informationsmaterial bereit oder ein Freiticket für eine Messe. Oder wir markieren den Nutzer und versuchen über Retargeting zurückzuholen. Mhm. Und das tun viele Unternehmen nicht. Die bahnen halt das Geschäft nicht an, sondern das ist so schwarz-weiß, 0-1. Wenn es nicht geklappt hat, ist es halt doof. Und eine Webseite kann halt relativ viel bewirken, wenn sie gut gemacht ist. Also ich wünsche mir, wie gesagt, immer so eine IKEA-Webseite. Das ist immer so ein erster großer Meilenstein. Und dann kann ich halt hingehen und sagen, Mensch, welche Kanäle eignen sich denn? Kann ich mit Programmatic Advertising was erreichen? Was kann ich im Bereich Suchmaschinenwerbung, Optimierung halt tun? Und dann kann man gucken, in der Werkzeugbox des Online-Marketings, welche Werkzeuge hole ich mir jetzt raus? Und auch gar nicht alle auf einmal, sondern vielleicht auch so die erste effizientesten, wo man sagt, wir können relativ schnell messen. Und das Online-Marketing, Pythagoras hat es mal so schön gesagt, wie heißt das, die Zahl ist das Wesen aller Dinge. Und wir sind halt eben sehr zahlengetrieben. Wir sind nicht so wie sich das so anmuten lässt aus dem Online-Marketing, so kreative, durchgekloppte, voll bekloppte Nerds, sondern wir sind halt sehr zahlengetrieben. Wir gucken halt, Mensch, wie viele Besucher haben wir generiert? Was haben die auf der Webseite getan? Wie hoch sind die Akquisitionskosten pro Kunde? Was kann man da machen? Da muss man auch nicht nur einen Shop dafür haben, sondern das kann man auch so machen und dann wirklich durchmessen, wie erfolgreich sind diese Maßnahmen. Und wenn ich das habe, diese Infrastruktur geschaffen habe, dann kann ich eigentlich auch nahezu jedes Geschäftsmodell skalieren. Das kann ich im Ausbau dieser Marketingkanäle machen, einerseits zum Beispiel national. Das kann ich aber auch international zum Beispiel machen, was wir auch im E-Commerce bei vielen Kunden tun, dass wir sagen, wir schließen jetzt weitere Länder, zum Beispiel das Frankreich, Spanien oder England, natürlich mit den regionalen Besonderheiten. Wir haben auch Kunden im Möbelbereich zum Beispiel, das ist schwierig, da müssen dann irgendwie diese Bezugsstoffe eben nicht entflammbar sein, da habe ich ganz andere rechtliche Restriktionen, um zu exportieren. Aber wir haben halt Europa, bin auch ein ganz großer Fan von Europa, und da haben wir auch sehr, sehr viele Vorteile halt auch, was die Internationalisierung halt auch angeht. Und wir arbeiten, egal ob es jetzt Deutschland ist, Spanien, Frankreich, Italien oder sogar in den USA, da wo Google Marktführer ist, ja, und auch die anderen Kanäle, auch Programmatic, die gibt's halt auch in anderen Ländern. Facebook gibt's auch in den USA, komischerweise, und halt auch in Europa. Von daher haben wir das gleiche Instrumentarium. Welche Sprache wir im Endeffekt bedienen, ist eigentlich egal.
Wen macht ihr das? Habt ihr da Mitarbeiter, die dann Spanisch können und so? Oder
ja, wir haben tatsächlich viele Native Speaker. Also wir sind ein sehr liberales, weltoffenes Unternehmen. Und was ich ganz klar sagen muss und was ich auch tatsächlich in Bewerbungsgesprächen immer sage, was vielleicht nicht immer auf Gegenliebe stößt, aber wir tolerieren alles bis auf rechte Gesinnung. Das heißt, rechts zählt für mich auch die AfD dazu. Da bin ich absolut dagegen. Also wir würden halt auch nie Kunden annehmen in diesem Bereich. Wir würden auch tatsächlich Mitarbeiter, die eine solche politische Auffassung haben, da hätten wir echt Diskussionspotenzial. Und ich glaube, da wäre halt auch keine lange Zukunft halt im Unternehmen gewährleistet. So fair und so offen bin ich. Da bin ich herrlich intolerant. Bei allen anderen Bereichen bin ich extrem tolerant und weltoffen. Das heißt, wir haben auch viele internationale Mitarbeiter, die halt ihren Wohnsitz halt verlagert haben. Stichwort zum Beispiel aus Italien, da ist die wirtschaftliche Infrastruktur und die wirtschaftliche Situation nicht ganz so gut. Aus Spanien oder Portugal, da akquiriert man eigentlich ganz gut Mitarbeiter. Aus den Niederlanden ist das schwierig tatsächlich. Aber auch das haben wir mit Erfolg geschafft, Mitarbeiter zu rekrutieren. Wir suchen halt Native Speaker, die in der Lage sind, wirklich nicht nur die Sprache muttersprachlich zu beherrschen, sondern auch die Mentalität auch entsprechend zu verstehen. Und das hat sich in der Vergangenheit eigentlich gut ausgezahlt. Das macht extrem viel Spaß bei Europa-Weltmeisterschaften. Also nicht immer für uns, aber teilweise macht es halt sehr viel Spaß, halt, weil man es gemeinsam gucken kann und irgendwie jubelt dann doch jeder, wenn ein Tor geschossen wird. Und es trägt halt auch zur Unternehmenskultur bei. Also wir sind halt ein sehr junges Team halt auch. Also ich bin mit 46, glaube ich, bald der Drittälteste tatsächlich. Aber viele sind halt sehr, sehr junge Unternehmen. Das ist aber auch ganz angenehm, weil man halt eben nicht nur auf der Stelle denkt, sondern es kommen halt viele Inspirationen von den Kollegen mit rein und man bewegt sich halt immer weiter nach vorne, weil man merkt schon, nichts ist schlimmer als eingeschlafene Füße. Und wir brauchen halt auch im Unternehmen immer wieder einen neuen Blick auf die Sachen halt. Man muss auch von der Führung halt her sehr aufgeschlossen sein, sich neuen Sachen auch annehmen. Und das versuchen wir halt im Regelfall, dass halt auch Kollegen sich einbringen können, Verantwortung übernehmen können. Und das ist bei uns kein Handicap. Und wir haben immer so die Philosophie, lieber mal machen, auch wenn es mal daneben geht, das ist nicht schlimm. Aber Hauptsache so ein bisschen eigenverantwortlich und ein bisschen Mut halt auch zu haben, etwas anzupacken. Und nicht eben in dieser verstaubten Industrie, ich werde nicht sagen verstaubten Industriepolitik, aber oftmals neigen halt große Unternehmen, Konzerne dazu, halt das so wie öffentliche Behördenstrukturen. Also es passiert halt zu wenig und keine Dynamik. Das versuchen wir eigentlich dadurch zu vermeiden, so ein bisschen.
Apropos neu und anpacken, ihr habt ja auch vor einigen Jahren das erste Mal die OMKB ausgerichtet, OMKB Online-Marketing-Konferenz Bielefeld. Das war ja bestimmt eine krasse Sache, das erste Mal. Also ich war auch bei der ersten Veranstaltung, es war ja bestimmt krass, das erste Mal so ein Ding aus dem Boden zu stampfen, oder?
Ja, war ein Versehen. Also Okay. Ja, also diese Machen-Mentalität haben in vielen Disziplinen halt auch. Manchmal denkt man halt nicht so großartig drüber nach. Und wir sind halt von der Markgrafenstraße, wenn ich nach Hause gefahren bin, bin ich halt immer in der Stadthalle vorbeigekommen und dachte eigentlich, Mensch, das ist eine relativ coole Location. Also das hat nicht jede Stadt hat. Also wir haben natürlich auch mehrere Locations halt hier. Ne? Wir haben Lokschuppen und Co. Also wir haben, ich glaube, veranstaltungstechnisch wirklich die eine oder andere Präsenz, die man halt nutzen kann für solche Veranstaltungen. Und die Stadthalle, da habe ich gedacht, ich bin immer vorbeigefahren, sagte, Mensch, da könnte man eigentlich ganz gut was machen. Und ich bin ja, wie gesagt, relativ lange in dem Bereich unterwegs und dann guckt man, welche Kontakte hat man. Und wir hatten zum Beispiel 2006 war das, da gab es den Affiliate-Stammtisch von Beta Apes in Düsseldorf. Da gab es auch noch die OMD und nicht die Mexco, also die Online-Marketing-Messe. Und bei diesem Vorabend, da gab es dann so einen schönen Stammtisch, lecker Party. Und da habe ich die Miriam Vormann kennengelernt. Und die war damals noch bei Meta-Apps gewesen. Die ist dann, viele berufliche Situationen ändern sich halt heute viel schneller, als es damals der Fall war. Und die war seinerzeit bei Sixt gewesen, Direktorin Online-Marketing, also ist gewechselt. Und dann dachte ich, Mensch, hast du nicht Bock, nach Bielefeld zu kommen und irgendwie meinen Vortrag zu halten? Und da bin ich mein ganzes Netzwerk mal so durchgegangen und habe halt relativ viele gefunden und habe die auch gefragt. Und die hatten alle eigentlich so Bock und sagten, ja, nach Bielefeld. Wir wollten es immer schon mal überzeugen, ob es das wirklich gibt. Ja, dann hatte ich die gefragt, dann haben wir gesagt, Mensch, da können wir die Stadtteile auch mieten. Und da hat man den Kosten erstmal auch so ein bisschen geschluckt. Aber gesagt, machen wir einfach, das wird schon irgendwie klappen, wenn wir so und so viele Tickets verkaufen, das wird sich irgendwie rechnen. Und das war schon, ganz ehrlich, das war ein Kraftakt. Also ich habe die Nächte vor der OMKB wirklich echt kein Auge mehr zugetan. Ich habe gedacht, kommen jetzt überhaupt die ganzen Redner, kommen die Teilnehmer denn jetzt auch wirklich? Gerade zum Schluss verkauft man eigentlich noch Tickets. Also ja, wenn man so ein Crazy Bird hat, geht am Anfang relativ viel, aber dann gibt es eine lange Durchstrecke, wo fast nichts passiert. Und die Anspannung war immens groß. Und die ist auch, ehrlich gesagt, wir haben jetzt nächstes Jahr am 27.03. die 5. Online-Marketing-Konferenz. Auch da ist die Anspannung groß, aber es wird auch ein bisschen entspannter. Weil auch bei den Rednern oder die Rednerinnen zum Beispiel zu bekommen, da ändert sich ja auch viel. Also ich bin kein Fan von der klassischen Quote, also von der Frauenquote. Das ist halt faktisch so, bei uns muss jemand, der reden möchte, muss halt auch wirklich fachlich was können. Und wir möchten das unabhängig davon machen, ob jemand, also geschlechtsspezifisch, das möchten wir unabhängig machen. Wenn es halt Leute gibt, die halt qualifiziert sind, dann möchten wir die auch holen. Das haben wir auch, muss auch dazu sagen, unsere Erfahrung hat gezeigt, wenn wir halt Frauen ansprechen, dass die reden sollen, ist die Antwortrate nicht ganz so groß. Ich glaube, das liegt auch daran, dass Frauen halt einen höheren Anspruch an sich haben. Also wir haben eine Rednerin zum Beispiel, die Astrid Kramer, die nächstes Jahr kommt, hat gesagt, wenn sie auf eine Konferenz kommt, ist das immer ein komplett neuer Vortrag. Das heißt, die bereitet das immer individuell auf. Und es gibt halt auch die Herren der Schöpfung sozusagen, kommen halt teilweise auch mit einem Vortrag, den sie vielleicht schon mal gehalten haben auf einer anderen Konferenz. Deswegen ist der Anspruch teilweise vielleicht ein etwas größer. Wir haben dieses Jahr oder im nächsten Jahr, ich denke halt bei der OMKB immer anders in den Jahren, wir haben aber insgesamt, glaube ich, eine Quote mittlerweile von 30-35% an Frauen, also schon etwas ausgewogener. Und wir haben halt Redner, das bin ich auch persönlich sehr froh drüber, wir haben den Kai Herzberger, der von Facebook kommt, wir haben von Google jemand mit dabei, von Home2Go, den Dominik Schwarz, der hat auch in der Vergangenheit sehr viel Preise abgeräumt, in England und USA halt für seine Strategie im Suchmaschinenmarketing, hat in der Sichtbarkeit jetzt bei Sistrix hat er Airbnb geschlagen, was ein großes Kino ist. Wir haben den Johannes Beuys von Sistrix mit dabei, von der Deutschen Bahn in Schibülend. Wir haben Audible zum Beispiel mit dabei, die Amazon-Tochter. Haben von Sixt jemanden, von Obi, also wirklich so die klassischen bekannten Brands im Online-Bereich. Wir haben aber auch viele Leute mit so einer Hands-on-Mentalität. Das heißt, die kennen wir zwar in dieser Online-Marketing-Bubble, in der wir uns so ein bisschen bewegen. Das sind da echt ausgewiesene gute Experten, aber die kennt man teilweise nicht irgendwie, ich sag mal klassischerweise vielleicht bei Dr. Kurt Wolf oder bei Böllhoff oder bei den klassischen Hiesing-Unternehmen. Aber das sind wirklich die Experten, die halt wirklich selber richtig was reißen. Und vom Themenspektrum haben wir es mittlerweile so aufgestellt von wie gesagt, Facebook, Google, über Instagram, Pinterest, Verkaufspsychologie. Wir haben Themen Analytics haben wir mit dabei, Marketing Automation im B2B-Bereich, also extrem breit vom Themenumfeld. Und sehr ostseelisch geprägt, das heißt, das fängt, glaube ich, morgens um 8.30 Uhr an und es gibt bis abends auf die Ohren, also komplett durchgetaktet in vier parallelen Slots, also jeder kann sich, glaube ich, so viel zusammenbauen, dass man am Ende des Tages wirklich sagt, das war gut. Und für die, die sagen, Mensch, die Vorträge waren nicht gut, was ich nicht hoffe, also wir haben eine Zustimmungsrate von deutlich über 90%, die halt am nächsten Jahr auch immer wiederkommen würden, wir befragen die Teilnehmer auch. Aber wie gesagt, ein Großteil würde wiederkommen, halt auch und kommt auch wieder was ganz Gutes. Und ich sage mal zur Not, das Essen ist auch lecker.
Ja.
Also wir haben Flüssigchen da, aber auch, wir haben veganes Essen mit dabei, auch Sojamilch und Mandelmilch. Wir haben auch Rindfleisch, konfessionsbezogen, es gibt bei uns kein Schweinefleisch. Mhm. Also versuchen halt wirklich alles abzudecken. Mhm. Und dieses Mal, erstmalig jetzt im nächsten Jahr, unterstützen wir halt auch den Bielefelder Stadtwald, die Aufforstung. Mhm. Das heißt, wir werden für jeden Teilnehmer, der kommt, halt mindestens einen Baum pflanzen.
Mhm.
Also umgerechnet sind es pro Teilnehmer 5 Quadratmeter, die wir halt an Aufforstung übernehmen.
Cool, und
mindestens, haben wir auch schon gesagt, so 1000 Quadratmeter, die wir insgesamt auf alle Fälle mit aufforsten werden. Weil fand ich ganz gut, weil Umwelt ist ein wichtiges Thema geworden, also nicht nur mit Greta Thunberg, sondern ich glaube, es kommt bei vielen, findet es wesentlich mehr Beachtung.
Ja,
und was auch ganz gut ist, und deswegen haben wir gesagt, machen wir dieses Mal, also fürs nächste Jahr, ich denke, da haben wir ein Jahr ein bisschen falsch, für nächstes Jahr haben wir gesagt, nehmen wir es auf die Agenda und machen es halt auch aktiv mit, dass wir als Veranstalter sozusagen ein bisschen nachhaltiger unterwegs sind.
Mhm.
Also auch bei den Speakern zum Beispiel, die weiteste kommt von Mabea, die Astrid Kramer. Mhm. Da gleichen wir auch nochmal die Flugmeilen über Atmosphäre nochmal aus. Also von daher versuchen wir das Thema halt auch ernst zu nehmen und auch entsprechend umzusetzen.
Was war denn, das ist jetzt schon die 5. Konferenz, hattest du so ein Highlight in den letzten Jahren bei den ersten 4 Durchläufen?
Also Highlight war, dass ich die erste geschafft habe. Also ich war ganz ehrlich, das hat auch erstmal ein paar Tage gedauert, um das sacken zu lassen.
Ja.
Ich war froh, dass ich es hinter mir hatte. Die Anspannung war echt enorm. Highlights gibt es, glaube ich, halt auch mehrere. Also ich bin immer froh, dass die Leute halt kommen, um zu reden. Das finde ich immer ganz gut. Und ich freue mich halt viel mehr, wenn die Teilnehmer hinterher sagen, sie haben echt was mitgenommen. Und wir hatten zum Beispiel die Miriam Vormann, war für mich einer mit der Vorträge, wo ich halt echt sehr begeistert war. Die stand halt erst auf der Bühne und hat gesagt, Mensch, scheiße, das ist mein erster Vortrag. Mhm. Ich dachte, oh Gott, Ostwestfalen und scheiße, direkt auf der Bühne da irgendwie 700 Leuten oder 800 Leuten entgegenzuwerfen, ist schon ein bisschen hart. Und sie war sichtlich angespannt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es war ihr erster Vortrag, den sie gehalten hat. Und die Leute waren halt echt sehr positiv angetan, weil sie nicht irgendwie gesagt hat, Mensch, wir sind 60 Leute im Online-Marketing bei uns. Und sie hat mal dargestellt, wie kann man auch mit kleinen Mitteln halt auch wirklich was reißen.
Mhm.
Und hat das hier an dem Thorsten Legert war damals hier, das war, glaube ich, war das zur Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, hatte so ein Beispiel aufgezeigt, wie das bei Six halt abgearbeitet haben, wie die halt so Memes gemacht haben und GIFs und wo sie den Typen halt wirklich einen Tag zur Verfügung hatten und alles ausgeschlachtet haben an Content, was halt so maximal ging. Und das dann halt über Wochen halt und Monate gespielt haben in den Medien, was halt sehr, sehr gut funktioniert hat, war Praxisbezug. Die Leute können halt selber eine Anwendbarkeit fürs Unternehmen herstellen, also alles prima. Wir hatten Nick DeClue auf der Bühne, der auch etwas umstrittener ist, den Gründer halt von True Foods. Aber ich muss ehrlich sagen, der Vortrag, den er da gehalten hat, war wirklich richtig gut.
Ja.
Hat auch so ein bisschen wachgerüttelt, wie man mit Social Media halt authentisch umgehen muss.
Mhm.
Ein toller Vortrag. Oder Karl Kratz fand ich echt richtig, richtig gut. Der hat ein Beispiel gebracht, was halt heute noch in Erinnerung geblieben ist bei mir. Da ging es halt auch um die Inszenierung auf der Webseite. Da hat er das Beispiel genommen, das war Würth. Und hatte so ein Vorher-Nachher-Beispiel, also wie Würth halt Schrauben präsentiert.
Mhm.
Und hatte mal gezeigt, halt, wie so ein Text geschrieben werden kann. Und da hat man gesagt, Mensch, so eine Schraube, die würde ich mir fast kaufen. Mhm. Also es war richtig gut formuliert.
Ja.
Und es war so eine, ich weiß gar nicht, wie man diese Präsentationstechnik nennt. Er hat dann im Umkehrschluss aber gesagt, ja, ganz ehrlich, so macht es Würth aber nicht. Und hat dann die Realität dargestellt.
Mhm.
Und da hat man dieses Delta gesehen. So könnte es sein, so könnte es gut funktionieren, findet es tatsächlich aktuell statt. Und das bei Würth war ein so großes Unternehmen. Leider, und ich habe im Nachgang sogar nochmal nachgeschaut, bei dieser Konferenz war Böllhoff nicht mit dabei. Ich glaube, das hätte echt geprägt. Ich fand es super gut beeindruckend und ist halt auch wirklich heute noch in Erinnerung geblieben.
Mhm.
Und es soll ja auch dafür da sein, so eine Konferenz, ich werde nicht da rausgehen und am Tagesende sagen, ich kann jetzt Online-Marketing, ich beherrsche alle Disziplinen, alles gut.
Ja.
Das wäre zu viel verlangt, aber die Leute sollen halt mit wirklich Impulsen rausgehen und sagen, Mensch, ich habe das eine oder andere mitgenommen und ich kann das eine oder andere im Unternehmen jetzt halt auch anders gestalten oder vielleicht auch was ganz Neues machen. Da gibt es halt viele Ideen und dafür ist die OMKB halt auch da.
Ja. Also mein Highlight war bei dem ersten Mal, dass da der Philipp Klöckner aufgetreten ist. Also ich bin jetzt ja nicht so der Online-Marketing-Experte, aber den habe ich schon ein paar Jahre verfolgt. Das ist ein bekannter Online-Marketing-Experte aus dem Umfeld von Rocket Internet und war der auf einmal in Bielefeld. Also fand ich richtig cool und außerdem war ich richtig stolz als Bielefelder.
Ja, also der kommt auch nächstes Jahr sogar wieder. Ich finde es immer ganz toll, weil oftmals werden Personen ja auf Kanäle definiert, dass man sagt, die Person macht jetzt nur Suchmaschinenwerbung, die Person macht jetzt nur Google Display Display zum Beispiel oder Programmatic. Und der Philipp Klöckner hat jetzt mit seinen Vorträgen, die er beigesteuert hat, ich fand das auch extrem gut, er hatte damals mal Competitive Intelligence. Mhm. Das war halt, wie kann ich Wettbewerber nackig machen oder wie kann ich halt mit so einem Bordinstrumentarium,
genau, das war das.
Ja. Bordinstrumentarium sehen, halt so in Richtung, wie kann ich diese Marketingmaßnahmen sehen, die machen, fand ich extremst gut. Mhm. Auch sehr umfangreicher, toller Vortrag. Und er war im letzten Jahr halt auch wieder mit dabei, also ist eigentlich eine gestandene Persönlichkeit bei der UMKW. Ich muss auch sagen, ich habe auch teilweise Redner gerne nochmal da, denn ich weiß auch beim Philipp Klöckner, wenn er nächstes Jahr kommt, hat er wieder neue Themen und wieder neue spannende Sachen sozusagen halt mit, die er präsentieren kann, und von daher ist er auch immer gerne mit dabei. Es gibt immer ein paar, die auch wiederkommen, auch gerne wiederkommen, aber ich muss halt immer gucken, passt das Komplettprogramm halt auf die Teilnehmer, die wirklich sagen, Chaka, das war's, und ich bin auch nächsten Jahr wieder dabei. Und ich freue mich auch, dass er nächstes Jahr wieder mit dabei ist. Und wie gesagt, die Zusagen klappen mittlerweile auch schneller. Wenn es jetzt die fünfte OMKB ist, klappt das halt auch mit den Speakern einfacher als vorher.
Zum Abschluss muss hier jeder immer noch eine Bielefeld-Anekdote erzählen oder seinen Lieblingsort in Bielefeld darstellen oder darlegen. Schieß mal los.
Ja, also es gibt eigentlich keine Lieblingsanekdote. Das, was halt immer so ein bisschen haarig ist, ist immer der Punkt, also zur Anekdote gesehen, wenn wir auf Messen oder Konferenzen unterwegs sind, finde ich es halt immer schade, dass immer gesagt wird, so von wegen Bielefeld, und man muss den Leuten nur ins Gesicht gucken und eigentlich so runterzählen von 3 auf 0, wann denn der Punkt kommt, Bielefeld gibt es gar nicht. Das ist immer so der harte Moment. Ja. Ne? Das ist immer so, von daher habe ich viele Anekdoten, die damit zu tun haben. Und da grüße auch in der Knabenreich, falls er zuhört. Da fand ich die Aktion extrem gut, dass es Bielefeld doch gibt. Ja. Jetzt hat man mittlerweile ein Argument. Aktion. Und ich glaube, Radio Bielefeld hat auch mal eine Umfrage gemacht, wie viele Leute das denn halt nicht witzig finden, wie viel Bielefelder. Und das waren, glaube ich, irgendwie 75%. Von daher sage ich jedes Mal, wenn ich damit konfrontiert werde, wussten Sie schon, 75% der Bielefelder finden es gar nicht witzig, die Bielefeld-Verschwörung. Und Sie können jetzt mal einordnen, zu welchem prozentualen Anteil ich gehöre. Damit hat man immer so ein bisschen zu kämpfen. Und ich sage halt auch immer, das ist, sage ich dann im gleichen Atemzug, Bielefeld ist, glaube ich, die am häufigsten unterschätzte Stadt halt wirklich in Deutschland. Denn wir haben halt eine extrem exzellente Infrastruktur. Klar kann man jetzt die klassischen Verdächtigen halt auch nennen, wie Schülkow, Oetker, Bertelsmann. Also Bertelsmann zähle ich mal zur Region Ostwestfalen halt nochmal mit dazu. Wir haben Weidmüller, Phoenix Contact, Harting. Also wir haben hier Bekleidungsindustrie, wir haben eine Lebensmittelindustrie. Uns geht es wirtschaftlich gut. Ich sage immer so ganz böse, wir haben halt kein Meer. Wir haben hier keine Berge, wo man Skifahren könnte. Wir haben auch keinen richtig nennenswerten großen Fluss. Wir haben das Hermannsdenkmal, was als Ausflugsziel immer ganz gut geht. Von daher sage ich immer so böse, die Ostwestfalen sind wenig abgelenkt von der Arbeit. Deswegen sind wir so erfolgreich. beim Fußball sind wir natürlich jetzt mehr abgelenkt. Da ist ein Linie sehr erfolgreich unterwegs. Von daher ist das eine echt häufig unterschätzte Region halt und Infrastruktur. Wir haben mit Teutoburger Wald, wir haben, glaube ich, auch echt viel zu bieten, nicht nur Infrastruktur, sondern auch touristisch, glaube ich. Und das wird immer so ein bisschen unterschätzt. Und wir sind auch eine der stärkst wachsenden Städte. Halt, ne? Also von daher, geile Stadt, kann man nicht anders sagen. Von daher mache ich da immer so ein bisschen Werbung, wenn ich halt unterwegs bin. Und genau, der andere Punkt, die andere
Lieblingsort, Frage. Lieblingsort, wenn du noch einen hast in Bielefeld. Ja,
da habe ich lange überlegt, das kann ich Klötzers schlecht nennen oder was Gummi. Das wirkt so ein bisschen negativ. Es gibt, glaube ich, keinen wirklichen Lieblingsort. Also es hängt, glaube ich, immer davon ab, wie und mit wem ich unterwegs bin. Ich bin super gern natürlich halt auch im Tierpark Ollerlissen, mit der Familie halt auch. Aber es gibt halt in Bielefeld extrem viele Orte, die halt extrem schön sind und wo man halt auch was machen kann. Von daher würde ich mich nicht auf den einen Ort festlegen, sondern es hängt davon ab, wenn ich jetzt geschäftlich unterwegs habe zu essen, bin ich tagsüber mit der Familie halt unterwegs. Ich finde die Altstadt halt auch sehr schön zum Rummeln, shoppen gehen. Ich bin auch gerne im Café Knigge zum Frühstücken. Also es gibt da so ein paar Orte, wo ich halt auch gerne mit der Familie unterwegs bin. Aber man lernt ja halt auch nicht aus. Also es gibt ja immer neue Orte, die man für sich neu entdeckt. Stimmt. Und wo man gerne unterwegs ist. Aber dafür hat Bielefeld eben einfach auch zu viel und auch glücklicherweise zu viel zu bieten.
Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank.
Gerne, ja. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.